Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Hallo Jana, grüß dich.
Hi Thomas. Du, ich muss jetzt direkt einfach mit der Tür hier ins Haus fallen. Ich brauche eine kleine Therapiestunde. Ich muss mich von gestern ein bisschen auskotzen, wenn man das so sagen darf. Und zwar war ich gestern, es ist wirklich ein bisschen traumatisierend, muss ich sagen, gestern an einer anderen Universität hier in Kopenhagen. Ich nenne jetzt mal bewusst hier keine Namen. Und zwar hat ein Bekannter von mir da seine Masterarbeit präsentiert und verteidigt. So, und jetzt ist da Folgendes passiert, und das ist für mich einfach immer so symbolhaft für das, was in der Wissenschaft falsch läuft. Und zwar lief da gestern, finde ich, einfach alles falsch, und das macht mich unfassbar traurig, dass es auch irgendwie noch jüngere DozentInnen irgendwie waren, die da auch noch für verantwortlich waren. Und zwar läuft das ja so ab in so einer Verteidigung, oder so nennt man das, wenn man dann so seine Arbeit präsentiert, ist, dass die Betreuerin in dem Fall da saß und dann auch ein externer Begutachter, der Professor von einer anderen Universität war. So, und was hat die gute Dame jetzt also gemacht? Die kompletten 45 Minuten während des Vortrags war sie an ihrem Laptop, und ich habe hinter ihr gesessen und konnte das eben sehr gut sehen, und hat E-Mails beantwortet, hat Bücher bei irgendwelchen Online-Plattformen sich angeschaut und war im Endeffekt munter am Shopping irgendwie betreiben, hat alle möglichen privaten Dinge da im Internet eingekauft, während ihr Masterstudent da präsentiert hat. Und das ist natürlich für den Studenten auch total frustrierend, weil der ist ja nicht doof, der kriegt das ja mit, dass seine Betreuerin da irgendwie gerade sitzt und irgendwie null zuhört, sondern im Internet irgendwelche Dinge erledigt. Das war Punkt 1, wo ich mir dachte, das war wieder mal ein super Reminder irgendwie, so möchte ich nie werden, so möchte ich nie enden irgendwie. Und das ist irgendwie, ja, ich finde das einfach wirklich frustrierend, sowas zu sehen. Zumal sie irgendwie auch nicht, also sie vielleicht 10 Jahre älter war als ich oder sowas, und ich irgendwie gehofft habe, dass unsere Generation das auch ein bisschen anders irgendwie handhabt. Aber gut, viel toller war eigentlich dann der Professor von der anderen Universität, der dann Fragen gestellt hat, die wirklich, also die Fragen an sich waren wirklich wenig kreativ und eigentlich nur irgendwie darauf aus, ob der Student da jetzt irgendwelche Dinge auswendig gelernt hat, und wenig darauf, ob er irgendwas verstanden hat von dem, was er da eigentlich so gemacht hat in seiner Arbeit. Viel schlimmer als an sich diese Fragen zu stellen war aber dann seine Antwort, wenn der Student irgendwas falsch gesagt hat. Und zwar hat er ihn dann unterbrochen und gesagt, nein, falsch, falsche Antwort, ganz falsch. Ohne mal irgendwie nochmal die Chance zu geben, zu reflektieren, mal irgendwie die Frage anders zu formulieren, einfach unterbrochen in einer sowas von, also wirklich schrecklichen, bestimmenden Stimme irgendwie diesen Studenten irgendwie fast schon fertig zu machen. Also ich muss sagen, also mein Bekannter hat das wirklich super gemacht, hat auch eine gute Note bekommen, aber ich fand das wirklich, also ich war danach wirklich fix und fertig, weil ich mir dachte, es macht mich so traurig, sowas zu sehen. Ich finde das einfach schade, dass man so miteinander irgendwie umgeht. Und das ist einfach so bezeichnend, leider immer noch, für ganz oft einfach, wie in der Wissenschaft miteinander umgegangen wird. Und dass das selbst, ja, dass auch mit den Studierenden so umgegangen wird, macht mich einfach wirklich, ja. Ich war da gestern so frustriert drüber, dass ich mir dachte, das muss ich heute mir mal von der Seele reden hier.
Ja, sehr gut. Aber das klingt auf jeden Fall wirklich, ja, auch nicht fair, oder? Also
irgendwie ist einfach so eine Person, respektlos, oder?
Eine Person, die so lange an der Qualifikation dann irgendwie da arbeitet und ist dann am letzten Schritt, wo sich eigentlich alle freuen können, dass man das gemeistert hat und muss die letzte Hürde nochmal knacken und dann sowas. Also das klingt wirklich nicht gut. Wie viele Leute sind da gewesen? Weil das ist ja auch unangenehm im Raum sowas, oder? Also das empfinden
total,
ja einige
also
Leute als unangenehm.
Ja, absolut. Also ich meine, wir haben es halt irgendwie gesehen, weil wir halt hinter der Betreuerin irgendwie gesessen haben. Es waren ja sämtliche Freunde von ihm irgendwie da und seine Familie, und ja, es war KollegInnen natürlich irgendwie auch, andere Studierende, die mit ihm in die Masterarbeit geschrieben haben, DoktorandInnen, die ihn irgendwie mitbetreut haben. Also es waren schon einige Leute, es waren vielleicht 20 oder sowas. Ich finde es einfach höchst unprofessionell, und es ist aber leider einfach so, dass, ja, es ist leider kein Einzelfall, ne, und es ist... Ein Freund von mir, der daneben gesessen hat, dann hat zu mir noch gesagt, ja, das ist jetzt wieder mal ein guter, ja, Augenöffner quasi, so bitte nie werden, Jana. Ich gebe mein Bestes, aber es ist echt, es ist traurig, wirklich, wirklich traurig.
Ja, vor allem ist es ja auch schwierig, weil diese Personen, die sich so verhalten, also unfair eigentlich den Leuten gegenüber, die sich da so viel Mühe geben an dem Tag auch und die da so viel Arbeit reingesteckt haben, die kriegen meistens ja auch kein Feedback, weil die Personen selbst können das nicht machen, die sind nicht in der Position, es ist ein Riesenmachtgefälle da.
Absolut, absolut.
Genau, das ist natürlich irgendwo.
Ich habe danach, schade. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich den beiden mal eine E-Mail irgendwie schreiben soll und sagen soll, hey, ne, ich meine, die wissen ja nicht, dass da quasi eine Kollegin irgendwie im Raum gesessen hat, weil das war eine Chemieprüfung. Also genau, die wissen das ja nicht, aber ich hab da schon drüber nachgedacht, ob ich es mal machen sollte oder nicht. Das ist wirklich traurig, finde ich.
Ja, absolut.
Weil ja, wie du sagst, der Student, der kann es nicht machen.
Ja.
Der ist abhängig von den beiden.
Das ist immer das Riesenproblem bei diesen Verhältnissen, wenn es vor allem auch um eine Note geht und ja, eigentlich um alles für ihn. Also muss man ja so
total,
sagen.
Total. Ja.
Aber umso schöner zu hören, dass er unschön. Das trotzdem gut gemeistert hat, auf jeden Fall.
Ja, er hat das echt gut gemacht. Also es hat mir einfach unfassbar leid getan. Und das ist wirklich eins dieser Dinge, wenn ich mir mal irgendwie gefragt werde, ne, was mir irgendwie nicht so gefällt in der Wissenschaft, das. Diese Art von Umgang, finde ich, ist teilweise wirklich, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es in anderen Berufssparten nicht irgendwie auch so zugeht, aber ich finde, das ist in der Wissenschaft echt oft. Das ist so eine Ellbogengesellschaft irgendwie und irgendwie ein einziges Wettrennen. Natürlich, weil es immer um begrenzte Fördergelder geht, um wer hat die tollsten Publikationen, also wer hat die tollsten wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wer kriegt die meisten Gelder. Ja, und dann wird man da irgendwie zu so einem Wissenschaftler herangezüchtet indirekt, der einfach irgendwie null empathisch irgendwie ist und einfach nur noch um sich tritt auf alle irgendwie, die er irgendwie treffen kann. Und das macht mich wirklich, wirklich traurig. Ich hoffe wirklich sehr, dass wenn ich mal den Job 10, 20, 30 Jahre mache, mich nicht da auch hin entwickle. Aber bisher gebe ich mein Bestes.
Genau, also du weißt auf jeden Fall, solange, wenn du beim Shopping endest irgendwie währenddessen, dann ist das Desinteresse maximal groß geworden. Oh Gott, ja.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Naja, also das war mein Erlebnis gestern. Ich weiß nicht, wie es dir in den letzten Tagen so ergangen ist, Wochen. Wir müssen ja wahrscheinlich auch sagen, Entschuldigung dafür, dass es vor 2 Wochen von uns keinen Podcast gab. Dich hatte es ordentlich aus den Schuhen gehauen, wenn man das so sagen kann. Heute, ja, wenn der ein oder andere Huster vielleicht noch in der Aufnahme ist, müsst ihr uns das verzeihen. Thomas sitzt aber zumindest wieder mir gegenüber und wirkt frischer, als das die letzten 2 Wochen der Fall gewesen ist.
Genau, frischer als je zuvor. Und auf jeden Fall habe ich hier eine Salve von 3 Salberbonbons liegen, die ich im Laufe der Aufnahme lutschen werde, damit das irgendwie mit dem Hals einigermaßen klappt. Ich bin immer noch nicht ganz fit, aber ich bin wirklich fast eigentlich 3,5 Wochen jetzt ausgefallen und das nur durch einen ordentlichen Infekt und ja, es ist wenig passiert. Ich habe ganz wenige Dinge, die am Leben aufrechterhalten werden müssen, irgendwie gerade an Projekten irgendwie behandelt, dass das einigermaßen funktioniert. Und ansonsten habe ich echt geguckt, dass ich mich schone und da drin bin ich nicht gut. Also das war so ein bisschen das Problem. Ich hatte auch überschwinglich irgendwie, ich glaube letzten Sonntag bin ich dann irgendwie einmal abends kurz draußen gewesen, weil ich mir dachte, so jetzt geht's wieder einigermaßen und habe sofort die Retourkutsche am nächsten Tag bekommen und war am nächsten Morgen wieder komplett platt und muss einfach einsehen, dass ich gerade mich ein bisschen ein bisschen zurücktreten muss und ein bisschen weniger in die Stunden vom Tag packen muss gerade noch. Also ich bin immer noch nicht ganz fit. Mhm. Ja.
Ja, dann weiterhin gute Besserung auf jeden Fall.
Ja, vielen Dank.
Das heißt, bei dir ist nicht so viel passiert?
Genau, also inhaltlich keinen großartigen Schritt vorangekommen tatsächlich. Ich freue mich jetzt an den Projekten wieder weiterarbeiten zu können. Vor allem sind gerade auch Buchprojekte und sowas. Das sind Dinge, die müssen einfach vorankommen. Und wenn man dann irgendwie plötzlich mitten im Sommer da ausfällt, das ist irgendwie für mich nicht so gut zu ertragen. Ich bin jetzt einigermaßen entspannt damit. Es ist, wie es ist. Aber genau. Ja. Du hast uns auf jeden Fall heute ein paar Sachen mitgebracht, wie du vorhin schon erzählt hattest. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du uns alles mitgebracht hast.
Also du könntest dir jetzt aussuchen, ob wir erst über eine wissenschaftliche Studie reden, die ich ganz spannend finde und hoffentlich auch viele andere Leute spannend finden, wenn ich es denn schaffe, das vernünftig rüberzubringen, was die da so gefunden haben. Und alternativ habe ich mir gedacht, könnten wir mal ein bisschen darüber reden, was eigentlich ein akademischer Grad ist, ein akademischer Titel, was der Unterschied zwischen einer Professur in Deutschland und im Ausland ist und was das eigentlich bedeutet, wie man solche Leute dann vielleicht anspricht oder auch nicht anspricht. Weil ich glaube, dass da teilweise, zumindest habe ich das als Feedback bekommen, auch ein bisschen Verwirrung darum herrscht, was ich denn eigentlich bin und was ich so mache und wie sich das im deutschen Kontext erörtern würde. Also du könntest es dir aussuchen.
Beides super spannend, aber ich würde zur Studie tendieren, weil wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal keine Studie dabei. Das heißt,
die letzten beiden Male nicht.
Die letzten beiden Male sogar, genau. Dann würde ich gerne auf jeden Fall die Studie hören. Ich bin gespannt. Ich weiß es noch nicht.
Alles klar, also los geht's. Und zwar ist das von meinem Kollegen Mike Kaspari und seiner Kollegin Ellen Welty aus den USA erschienen vor ein paar Wochen in TREE, das ist Trends in Ecology and Evolution. Und zwar geht es darum, so ein bisschen um ein stoichiometrisches Ungleichgewicht wäre wahrscheinlich die deutsche Übersetzung. Was heißt das? Also, es geht ganz grob um chemische Elemente. Stickstoff, Kohlenstoff, Phosphor, Kupfer, Eisen. Man könnte das jetzt unendlich lang weiter aufzählen, wobei unendlich lang natürlich nicht. Aber genau, also im Endeffekt muss man erstmal sagen, dass alles Biologische, also alles Leben, aus chemischen Bausteinen zusammengesetzt ist. Also das kann man sich vorstellen wie vielleicht einen Kuchen backen. Also wenn man irgendwie einen veganen Bananenkuchen backen möchte, braucht man, keine Ahnung, 2 Kilo Mehl, 2 Kilo, ja 2 Kilo nicht, aber vielleicht 2 Bananen, also 2 Kilo Mehl, 2 Bananen und irgendwie 1 Liter Milch, vegane Milch. Und man braucht vor allem dieses Verhältnis von diesen Bausteinen zueinander. Hat man jetzt also auf einmal 2 Kilo Bananen, aber immer nur noch 1 Liter Milch und 2 Kilo Mehl, kommt man damit auch nicht zu 2 Kuchen. Sondern braucht eben dieses Verhältnis von den Elementen oder von den Kuchenbausteinen zueinander, um 2 Kuchen, 3 Kuchen, 4 Kuchen und so weiter backen zu können. Und nicht anders ist das eigentlich für Lebewesen. Das heißt, es gibt diese Elemente und aus diesen Elementen ist im Endeffekt alles Leben. Entsteht aus diesem, oder es ist zusammengesetzt aus diesen Elementen. Und ganz wichtig sind es natürlich, da sind natürlich Tiere oder Lebewesen, das gilt natürlich genauso für Pflanzen, also eigentlich alles Leben, die unterscheiden sich natürlich teilweise in ihrer Backmischung quasi, in dem Rezept, wie sie zusammengebaut werden. Aber ganz allgemein kann man mal sagen, dass Kohlenstoff ein relativ wichtiger Bestandteil, wenn nicht sogar neben Wasserstoff der wichtigste Bestandteil von fast allem Leben irgendwie ist. So, und was ist jetzt dieses Ungleichgewicht? Das Ungleichgewicht entsteht im Endeffekt dadurch, wenn zu viel Kohlenstoff vorhanden ist, pro Anteil von zum Beispiel Stickstoff oder Phosphor. Und das bedeutet dann im Endeffekt, ja, dass es ein Ungleichgewicht, dass es einen Überschuss von einem Element gibt, wenn man eben nicht genug von den anderen hat. Und das ist etwas, was in den letzten Jahrzehnten, aber auch in den letzten Jahren immer deutlicher wird, dass wir das eben im Anthropozän, also in der Epoche, in der wir quasi gerade leben, erfahren, weil wir natürlich alle wissen, dass unsere CO2 Level sind am Steigen. Wir haben immer mehr CO2 in der Atmosphäre und das führt dazu, dass Pflanzen, und jetzt reden wir nicht nur über mein geliebtes Plankton im Meer und in Seen, sondern eben auch über terrestrische Pflanzen, mehr CO2 zur Verfügung haben und dadurch mehr CO2 aufnehmen, weil sie das eben als Photosyntheseprodukt aufnehmen und dann Sauerstoff hier abgeben. Das heißt, CO2, das ist Kohlenstoff, Kohlenstoffdioxid wird aus der Luft aufgenommen und O2, Sauerstoff, wird abgegeben. Das heißt, der Kohlenstoff verbleibt in dem Organismus, in der Pflanze. So, das führt dazu, dass diese Pflanzen immer kohlenstoffhaltiger werden. Und das gilt, wie gesagt, für das Phytoplankton im Wasser, aber jetzt eben auch in dieser Studie gezeigt für terrestrische Pflanzen, die eben immer mehr CO2 aufnehmen und immer kohlenstoffhaltiger werden. Das Problem ist jetzt also, sie werden immer kohlenstoffhaltiger und der Anteil an zum Beispiel Stickstoff und Phosphor bleibt aber gleich. Ganz im Gegenteil ist es nämlich so, dass wir ja auch immer mehr von diesen Elementen brauchen, um das zum Beispiel lokal für Düngungen einzusetzen. Und wir im Endeffekt diese Vorräte, gerade von Phosphor, der abgebaut werden muss, immer weniger werden und es lokal teilweise einfach auch schon wirklich große Mangelerscheinungen von diesen Elementen gibt. Das heißt, wir haben eigentlich so zwei Trends, die problematisch sind, weil sie eben einfach das Gleiche intensivieren, nämlich dieses Ungleichgewicht. Wir haben steigende CO2-Konzentration, das heißt Kohlenstoff in den Pflanzen geht hoch und wir haben ganz oft einen Mangel an Stickstoff und Phosphor oder auch anderen Elementen lokal. Das heißt, die gehen runter. Das heißt, diese Diskrepanz zwischen Kohlenstoff und den anderen Elementen wird immer größer. Das ist für die Pflanze an sich jetzt erstmal nicht so das Problem. Das Problem ist aber für die Insekten. Und da habe ich mir gedacht, bist du dann interessiert dran? Weil es geht in dieser Studie nämlich vor allem darum, wie dieses Ungleichgewicht von Kohlenstoff zu den anderen Elementen dazu führt, dass Insekten sterben. Vorreiter vorantreiben oder eben einer der Gründe sein könnte. Sie haben hier Studien zitiert, wo irgendwie 12 verschiedene Gründe aufgeführt werden, die das Insektensterben weltweit erklären können und dass eben dieses Ungleichgewicht von Nährstoffen als ein 13. Grund eventuell aufgenommen werden sollte oder müsste. Weil das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel, Sie haben da einen Grashüpfer als Beispiel genommen und der Grashüpfer braucht ein Verhältnis, muss ich nochmal gerade spicken, von Kohlenstoff zu Stickstoff von 4. Das heißt, man kann sich vorstellen, 4 Teile Kohlenstoff muss der essen auf einen Teil Stickstoff. Und jetzt hat die Pflanze aber, weil sie immer weniger Stickstoff zur Verfügung hat und immer mehr Kohlenstoff aufnimmt, ein Verhältnis von 27. Das heißt, 27 Teile Kohlenstoff zu einem Teil Stickstoff. Jetzt frisst er das und muss ja irgendwie von 27 runter auf 4 kommen. Was macht er mit dem ganzen Kohlenstoff? Und das ist unfassbar. Also es gibt Tiere, die können, oder es gibt Organismen, die können damit überhaupt nicht umgehen. Und dann gibt es eben welche, die haben Strategien gefunden oder entwickelt, um diesen überschüssigen Kohlenstoff loszuwerden und das quasi runter zu reduzieren auf ein Verhältnis, was sie brauchen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass sie im Endeffekt total viel zu fressen finden, aber das Futter einfach nicht diesen Nährwert hat, den sie brauchen. Das heißt, auch wenn dieser Grashüpfer jetzt die ganze Fläche irgendwie leer raspelt, bekommt er einfach nicht genug Stickstoff im Verhältnis zu dem ganzen Kohlenstoff, den er da gerade aufnimmt. Und dann gibt es eben alle möglichen kompensatorischen Anpassungen, wie zum Beispiel mehr essen. Natürlich kann man auch nur, kann ja auch nicht unendlich viel fressen. Im Aquatischen gibt es zum Beispiel die Option, das ist vielleicht bei terrestrischen Tieren auch so, dass man das veratmet. Ne? Also wir atmen ja auch wieder Kohlenstoffdioxid aus. Das heißt, da ist dann wieder Kohlenstoff dabei, den wir loswerden können aus unserem Körper. Das ist zum Beispiel eine Strategie und im Endeffekt, ja, es ist einfach eine sehr interessante Studie, die eben zeigt, dass diese elementaren Ungleichgewichte von den Elementen, die wir eben haben, ja, die Biodiversitätskrise einfach anheizen. Und das ist eben etwas, was vor, ich glaube, 10, 15 Jahren schon vor allem in den Ozeanen gezeigt worden ist und jetzt eben immer dominanter auch im Terrestrischen offensichtlich wird und einfach gezeigt wird, dass das ja einfach immer ein weiter wachsendes Problem ist, weil unsere CO2-Konzentration, wissen wir alle, steigen und steigen und fallen nicht.
Ja, auf jeden Fall enorm spannend. Ja. Die Studie habe ich noch nicht mitbekommen. Das lag jetzt mit
Sicherheit. Ich schicke dir gerne den Link.
Ich denke, ich habe sie auf jeden Fall in dem großen Stapel im Postfach hier, weil ich noch einiges aufholen muss, aber ansonsten sehr gerne. Wir packen das Ganze natürlich auch in die Shownotes rein. Ja. Ich finde, es klingt schon mal sehr spannend, weil du hast damit ja eine Studie genannt, die diese Brücken sehr schön schlägt zwischen den planetaren Grenzen, über die eigentlich sehr viel gesprochen wird, weil wir diese Biodiversitätskrise, die Klimakrise und vor allem die Nährstoffkreisläufe, die auch total weit aus dem Ruder geraten sind, schon deutlich weiter Stickstoff- und Phosphorkreisläufe als die Klimakrise eigentlich global. Und ja, ich finde immer sehr schön, wenn sowas mal zusammengedacht wird und aufgezeigt wird, dass diese Dinge einfach zusammenhängen. Also super spannend.
Was ist denn deine Meinung dazu, weil die jetzt ja irgendwie sagen, ne, es gibt irgendwie, ich müsste das jetzt nachgucken, sie haben das nicht aufgelistet, was für 12 potenzielle Gründe es irgendwie weltweit gibt, warum Tierarten irgendwie am Abnehmen sind und dass eben solche Nährstoffungleichgewichte ein 13. Grund sein könnten, an denen vielleicht gar nicht noch so gedacht worden ist. Was ist da deine Meinung zu, so als Insektenexperte? Ich habe ja so von Landtieren nicht so viel Ahnung, muss ich gestehen.
Ja, ich kann das natürlich nur ganz grob fachlich irgendwie kommentieren, weil ich muss wirklich die Studie mir angucken und das erstmal ein bisschen analysieren. Aber grundsätzlich Klar. ist das eine gute Idee und vor allem auch sehr plausibel. Also wir sind ja auch so ein bisschen daran, seit Jahren eigentlich zu ermitteln, woran liegen diese Rückgänge. Und das ist immer enorm schwierig. Also eigentlich muss man eben auch eben Modelle finden und Brücken schlagen, um zu gucken und zu testen, ob das sein kann. Weil unter ein Dach kriegt man diese Messungen eigentlich nie wirklich. Ne? Man kann Sachen parallel messen, weiß nicht, ob die voneinander abhängen oder nicht. Aber wir sehen auf jeden Fall, insbesondere bei dem, was wir hier untersuchen, vor allem naturnahe Räume und Schutzgebiete, dass eben die Vegetation immer sehr direkt davon betroffen ist. Das heißt, wir haben das bei den ganzen Vegetationsgradienten, die wir uns ansehen, als messbares Problem, wenn wir, sobald wir auch Düngung beispielsweise messen, entlang von Schutzgebietsgrenzen, dann sehen wir, dass das einen Einfluss hat, der degradiert im Prinzip Pflanzengesellschaften an den Säumen von Schutzgebieten. Da hatten wir letztes Jahr eine Studie zu rausgebracht. Und bei den Insekten hatten wir noch nicht wirklich eine Idee, das in irgendeiner Form zusammenzubringen. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Gedanken, dann wirklich zu sagen, wir nehmen jetzt die Pflanzen und nehmen das Wissen, was wir dazu haben im Prinzip und verbinden das davon mit einer Phytophagenart, die die Pflanzen frisst. Und ich finde, das klingt sehr plausibel. Mhm. Also vor allem, weil das wirklich einer der großen globalen Gründe ist, die bislang kaum berücksichtigt werden. Also es gibt sehr viele fachliche Diskussionen eigentlich auch, insbesondere auch so in der Naturschutzforschung. In Europa ist das ein großer Fokus, wo darüber gesprochen wird, was machen wir mit dem Stickstoffkreislauf? Der Stickstoffhaushalt ist viel zu stark erhöht und wir können kaum mit diesem Stickstoff umgehen. Und trotzdem sind alle relativ ideenlos, bislang die direkten Auswirkungen auf Organismen zu messen. Und deswegen, das klingt super spannend. Also ich finde das sehr spannend und denke auch, dass das auf jeden Fall einer der Gründe sein wird, der bislang noch nicht ausreichend betrachtet wird.
Also im Aquatischen sind wir da ja auf jeden Fall schon ganz gut, was heißt ganz gut aufgestellt. Gibt es immer mehr Studien, die das eben auch einfach zeigen, dass es teilweise einfach auch zu einem ganzen Kollaps von einem Seesystem führen kann, weil quasi das Zooplankton fressen kann und das Phytoplankton einfach überhaupt nicht, also einfach sowas von nährstoffarm ist für das Zooplankton, dass das Zooplankton einfach verhungert und einfach stirbt, weil es nicht die notwendigen Nährstoffe zusammenkriegt, weil das Phytoplankton so kohlenstoffreich ist. Ja, dass das Zooplankton, obwohl es frisst und frisst und frisst, einfach verhungert. Ja, weil es die Bausteine eben nicht zusammenbekommt. Also es nimmt genug Kohlenstoff auf, mehr als genug, aber hat eben nicht genug Phosphor und Stickstoff.
Ja, enorm spannend.
Und das ist natürlich dann besonders dramatisch, weil bei Seen das dann eben einfach dazu führen kann, ja, wenn das Zooplankton weg ist, dann haben wir einfach einen Phytoplankton-dominierten See, der im Endeffekt eine grüne Suppe wird, in dem niemand mehr schwimmen möchte, in dem niemand mehr angeln kann, weil es auch einfach keine Fische mehr gibt, wenn die Fische nichts zu essen haben, dass Zooplankton weg ist. Ja, es ist beunruhigend manchmal. Also jetzt möchten jetzt hier nicht wieder schlechte Stimmung irgendwie aufkommen lassen, aber es ist mal wieder keine Studie, die Hoffnung gibt.
Absolut. Und vor allem ist es doch auch in den Seen so, das ist als Frage gemeint quasi direkt, wir haben doch auch die Probleme, dass wir eigentlich unter den jetzigen Gegebenheiten da bereits irreversible Schäden mit erreichen, oder? Das sind doch Dinge, die können sich nicht unter den jetzigen klimatischen Situationen, unter aufkommenden Extremen in irgendeiner Form wieder verbessern. Also wenn sich das Ganze im Prinzip weiter so fortsetzt wie bislang, dann wird man keine Verbesserungssituationen herführen können. Selbst wenn man sagt, man beeinflusst diese Systeme künstlich, das wird ja immer wieder in diese Richtung kippen. Ist das schon der Fall?
Ja, es ist eigentlich im Endeffekt, weißt du, wir sitzen bei so vielen Seen. Also der Bodensee ist jetzt vielleicht mal ein Paradebeispiel in Deutschland, wo alle Maßnahmen irgendwie funktioniert haben, wo das alles geklappt hat. Aber bei den allermeisten Seen sitzen wir seit den 70ern und sitzen wir immer noch daran, die Effekte von den 70ern und 80ern irgendwie einigermaßen in den Griff zu kriegen. Weil einfach, wenn einmal Nährstoffe in so einem See drin sind, ist das total schwierig, sie wieder rauszukriegen. Und in den 70ern und 80ern haben eben ganz, ganz viele Seesysteme in Europa, aber auch natürlich Fließgewässer, einfach unfassbar viele Nährstoffe zugeführt bekommen. Und es gibt auch heute noch immer noch massive Probleme damit. Und ja, also diese Auswirkungen umzukehren, gelingt manchmal, aber leider eben auch einfach oft genug nicht. Und dann kann man, wie du schon sagst, mit technischen Lösungen irgendwie probieren, daran zu gehen und das irgendwie einigermaßen im Gleichgewicht zu halten. Aber sobald man damit dann irgendwie aufhört, ist ja, das ist schwierig.
Genau, und deswegen eigentlich immer ein Hoffnungsfunke, wenn sich neues Wissen einreiht. Wir haben eigentlich Wissen, um solche Dinge zu optimieren und auch um die Einflüsse zu minimieren in irgendeiner Form. Das wird selten mitgedacht. Und gibt es irgendwie sowas wie bei den, sagen wir mal, bei der EG-Wasserrahmenrichtlinie, so wie das war für unterschiedliche Oberflächengewässer? Gibt es so Ansätze in einzelnen europäischen Ländern, um eben Nährstoffeinflüsse in Seen zu minimieren? Weißt du davon?
Ja, es gibt natürlich alle möglichen Ansätze und es ist aber dann eher irgendwie so ein Baukastensystem. Also man probiert sich dann im Endeffekt so ein bisschen durch, weil nicht immer funktioniert jeder Ansatz für jedes System, weil es einfach unfassbar komplex ist. Also wird manchmal ja so ein bisschen belächelt, dass Ökologie irgendwie so das Leichteste der Biologie ist oder sowas. Dabei finde ich, ist es eigentlich unfassbar komplex, weil du ganz, ganz oft, man hat das irgendwie verstanden, wie diese Interaktionen funktionieren, weil Ökologie bedeutet einfach Wechselwirkungen zwischen der Umwelt mit allen Organismen. Und das sind so viele verschiedene physikalische, chemische Parameter, die dazukommen, die man erstmal verstehen muss. Und ich finde, gerade in der Gewässerökologie ist es so, dass es eben viel Physik und viel Chemie ist. Nicht umsonst ist es in unseren Vorlesungen oder in meinen Vorlesungen zum Beispiel auch so, dass wir uns die ersten Wochen nur mit Physik und Chemie im Endeffekt beschäftigen, damit wir überhaupt erstmal die Basis verstehen können, um dann die Biologie reinzuholen. Und es gibt so oft, die Natur ist einfach so unfassbar komplex. Und dann denkt man irgendwie, man hat es verstanden und man weiß jetzt, dieses Puzzleteil müssen wir jetzt verändern, damit wir hier irgendwie die Nährstoffeinträge unter Kontrolle kriegen. Und dann funktioniert das einfach nicht, ja. Warum funktioniert es denn nicht? Weil man offensichtlich irgendwas nicht verstanden hat. Und das kann dann manchmal ziemlich frustrierend sein. Aber ja, es gibt da unterschiedliche Ansätze und Methoden, je nach Land auch teilweise. Natürlich hat jedes Land irgendwie auch so sehr spezielle Seetypen teilweise. In Niederlanden zum Beispiel ja eher flache Seen, genauso wie in Dänemark. Da funktionieren dann andere Sachen teilweise besser als in tiefen, großen Seen. Also das ist schon ein, nicht immer funktioniert es. Aber weißt du, was mich da auch immer so ein bisschen frustriert? Und auch dazu habe ich Feedback bekommen. Und zwar geht es um schwimmende Photovoltaikanlagen auf Seen. Und zwar hat sich jemand gewünscht, dass wir doch darüber mal sprechen können. Und jetzt, wo du das gerade sagst, weißt du, die Wissenschaft hat dann ja teilweise da irgendwie Ansätze und vielleicht wird da manchmal nicht drauf gehört oder sowas. Und das ärgert mich dann manchmal schon so ein bisschen, muss ich sagen. Also ich will jetzt nicht, möchte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich hier irgendwie gegen grüne Energie wäre oder sowas. Aber es werden dann manchmal Entscheidungen vielleicht ein bisschen ad hoc getroffen, ohne dass man der Wissenschaft vielleicht erstmal einen Auftrag gibt und sagt, hey, guck mal, wir fänden das total toll, wenn wir jetzt irgendwie unsere Seen zupflastern mit einem bestimmten Prozentsatz mit schwimmenden Photovoltaikanlagen. Wir wissen aber überhaupt nicht, also dieser Prozentsatz, der da jetzt irgendwie gerade oder der irgendwie da festgelegt ist, der ist im Endeffekt komplett aus der freien Luft gegriffen, ja, weil wir überhaupt gar keine Datengrundlage irgendwie haben, Langzeitstudien dazu viel. Wir wissen überhaupt nicht, was das für Langzeitauswirkungen haben wird. Und es ist mir immer so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt einfach mal entschieden und gemacht. Und das hilft uns jetzt gerade, weil wir natürlich dann unsere erneuerbaren Energien hochfahren können. Aber was das langfristig für Auswirkungen hat auf Seen, auf die wir angewiesen sind, weil wir nämlich das meiste Trinkwasser, was wir weltweit zur Verfügung haben, ist im Grundwasser. Daran kommen wir teilweise einfach nicht dran und danach ist es in den Seen. Und wenn wir uns das jetzt auch noch kaputt machen, weil wir da unsere Seen zupflastern, ohne dass wir erstmal der Wissenschaft den Auftrag geben, schaut doch mal, was hat denn das überhaupt für Auswirkungen? Und wir das dann vielleicht mal graduierlich hochfahren, dann ja, werden manchmal diese Dinge entschieden, ohne dass die Wissenschaft da wirklich überhaupt was zu sagen kann. Und das ist, finde ich, manchmal einfach frustrierend, weil man manchmal das Gefühl hat, man rennt nur hinterher. Man rennt den Problemen hinterher, wie so eine Art Feuerlöscher. Jetzt ist hier eine neue Chemikalie aufgetaucht, die ganzen Fischpopulationen irgendwie in Kanada irgendwie vernichtet oder zumindest einige von den Lachspopulationen. Dann jetzt die Photovoltaikanlagen vor ein paar Monaten oder nicht vor ein paar Monaten, vor ein paar Jahren hatten wir das in der Oder, wo eine Alge auf einmal aufgetreten ist, wo ganz viele Fische ja auch verendet sind. Also irgendwie gefühlt rennen wir ständig dem Problem hinterher, ohne mal irgendwie uns da vorsetzen zu können. Und irgendwie würde ich mit Memham einfach, glaube ich, ein bisschen mehr wünschen, dass Politik auf wissenschaftliche Erkenntnisse hört und wir da ein bisschen mehr faktenbasierter Entscheidungen treffen würden, zumindest aus dem Bereich, den ich beurteilen kann.
Ja, und das Spannende ist ja eigentlich, ich beobachte das auch sehr intensiv mit Photovoltaikanlagen. Ich halte das nach wie vor für die beste Option. Also wir haben, also Sonnenlicht ist im Prinzip das Einzige, was man abfangen kann, was wirklich richtig nachhaltig ist. Ne? Also wir haben in der Klimakrise, das was auch zunehmend ein Problem sein wird, ist im Prinzip auch die Reduktion von Wind. Das ist nicht ewig da. Ne? Und wenn man Windkraftanlagen hat, auch wenn das nicht als Einfluss irgendwie erscheint oder so, man nimmt einfach Energie aus der Atmosphäre raus, aus der Luft so gesehen. Und das ist nach wie vor ein Problem und das haben wir bei Solarenergie im Prinzip nicht, aber wir haben ja eben einfach auf die darunter befindlichen Situationen und auf die Situationen im Umfeld natürlich auch Einflüsse. Und ich habe auch das Gefühl, dass da relativ wenig Interesse ist, das Ganze wirklich vernünftig anzugehen. Und vor allem gibt es schon Sachen, die man so im terrestrischen Bereich empfehlen kann. Und zwar gibt es Flächen, die sind hervorragend geeignet für solche Anlagen.
Ja.
Zum Beispiel...
Ich denke, wir haben so viele versiegelte Flächen. So viele versiegelte Flächen. Warum zum Kuckuck müssen wir denn jetzt noch mehr versiegeln? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe, dass natürlich jeden, der eine Teichwirtschaft hat und sich denkt, klasse, jetzt packe ich mal eine Photovoltaik oben drauf, damit kann ich einfach noch Geld verdienen, weil natürlich ist das deren Lebensunterhalt. Ich werfe da niemandem irgendwas vor. Aber ich verstehe nicht, warum das nicht politisch reguliert wird und gesagt wird, schaut mal, das sind alles diese ganzen versiegelten Flächen, die wir haben. Warum hat nicht jedes Parkhaus, jede Parkfläche, die wir irgendwie haben, warum machen wir da keine Photovoltaikanlagen drüber? Versteh's nicht.
Ja, das ist was ich auch nicht wirklich verstehe. Und eine Sache, die ich übrigens so aus dem eben doch durchaus auch aus dem Biodiversitätskontext sehe, wo man die förderlich einsetzen könnte, das ist an den Säumen von sensiblen Gebieten, die quasi mit Emissionen aus dem Umland zu kämpfen haben, beispielsweise Ackerbewirtschaftung direkt an Schutzgebieten und ohne irgendeine Puffersituation. In diesen Säumen könnte man die hervorragend einsetzen, weil da im Prinzip keine Biodiversität da ist, die damit irgendwie geschädigt werden kann. Und man hat gleichzeitig emissionsfreie Flächen geschaffen. Also selbst wenn das im Prinzip irgendwo auch schwierig erscheint, dass man da im Prinzip mit der Landwirtschaft natürlich auch wieder sprechen muss und muss das irgendwie angehen. Aber das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich sehe. Und ich würde auch eigentlich pauschal eine größere Teilbeschattung von offenen Wasserflächen würde ich auch einfach kritisch sehen, wenn man da irgendwie sagt, man schafft noch ein unterschiedliches Regime, dass Teile eben im Prinzip, so wie das Gewässer vorher war, einer gewissen Grad Sonnenstrahlung ausgesetzt ist, vielleicht sehr offener Strahlung und dann nimmt man einfach Teile davon und schafft da im Prinzip komplett andere Situationen. Das klingt erstmal wieder nicht gut auf jeden Fall. Ja,
nein.
Es bleibt regelmäßig auf jeden Fall frustrierend in den Bereichen. Es ist, wie es ist. Ich glaube, das gehört auch immer so ein bisschen dazu. Und deswegen finde ich eigentlich schon immer sehr schön, wenn man weiß, dass man sich selbst positiv und optimierend einbringt mit der Forschung und versucht eben Dinge aufzuklären, versucht eben Sachen zu verstehen und zu verbessern, weil mehr als das im Prinzip in unser Kulturgut Wissenschaft einzuordnen und für eine Datengrundlage zu sorgen, kann man meines Erachtens auch kaum. Also das ist...
Hast du total recht. Ich verliere manchmal ein bisschen diese Motivation, weil ich mir dann irgendwie denke, es ist so mühsam, da kleine Puzzlesteine irgendwie unseres Wissens irgendwie zu beizutragen und gleichzeitig werden immer größere Lücken irgendwie aufgerissen und fühlt sich echt teilweise wie so ein Wettlauf irgendwie an. Hinterherlaufen. Ich finde, es fühlt sich oft an wie hinterherlaufen.
Ja, das eigentlich trifft das ganz gut, glaube ich. Ja, ich hätte auch eine
Mensch,
Sache mitgebracht.
Das ist Stimmungskiller hier heute.
Und ich mache jetzt weiter mit vom Aussterben bedrohten Arten.
So. Sehr gut. Thomas, genau. Bitte, ich bin gespannt.
Vorgestern, wir nehmen jetzt heute am 4.7. auf, vorgestern am 2., da wurde die neue rote Liste der Binnenasseln Deutschlands vom Bundesamt für Naturschutz und dem Rote-Liste-Zentrum veröffentlicht und vorgestellt. Und das fand ich sehr spannend. Ich finde, die Asseln sind ja eine sehr spannende Gruppe. Und deswegen würde ich das auch verbinden mit der Art der Woche, so gesehen.
Eine Assel.
Genau, würde eine Assel vorstellen. Also Binnenasseln, wie gesagt, das betrifft im Prinzip Kellerasseln und die Asseln, die wir im Süßwasser haben. Und alles, was nicht Binnenasseln sind, die noch in Deutschland vorkommen beispielsweise oder auch irgendwie an den anderen Küsten, das sind dann Marineasseln. Das ist eine Riesengruppe, diese Marineasseln, und die sind relativ komplex und bislang noch nicht bearbeitet. Was wir aber haben als rote Liste ist für Deutschland dann zumindest diese Binnenasselsituation. Und da ist es so, dass wir 49 etablierte Arten haben. Und die neue rote Liste stellt im Prinzip vor, dass 5 Arten, also knapp 10%, als Bestand gefährdet eingestuft sind. Und damit gibt es einen relativ großen Anteil, der das nicht ist. Das ist schon mal eine schöne Nachricht. Also sehr viele Asseln als Verwerter von ganz unterschiedlichen organischen Substraten, die maßgeblich dazu beitragen, beispielsweise Laub zu zersetzen, unterschiedliche Wurzeln zu zersetzen. Wenn man Probleme an einem Blumentopf oder sowas hat mit Schimmel auf der Oberfläche, wenn man da Asseln draufsetzt, dann fressen die im Prinzip diese ganzen Rasen von Schimmel weg oder so. Das heißt, die sind auch in viele Arten, die klassische Kellerassel, mit sehr wenig zufrieden und fressen dann zum Beispiel auch kleinste Pilzhyphen, also einzelne Zellbestandteile von Pilzen. Und das ist eine enorm spannende Gruppe und gleichzeitig sind die doch auch sehr sensibel. Und die Arten, die wieder am sensibelsten sind, da schließt sich der Kreis zu dem von eben eigentlich wieder, das sind die Arten, die im Süßwasser leben. Und da ist es auch so, dass jetzt in der neuen roten Liste die Art der Woche, die Höhlenassel Proasellus cavaticus, jetzt vom Aussterben bedroht ist. Also das heißt, die neue Einstufung sagt, dieser Art geht es im Prinzip sehr schlecht. Und ich selbst habe die Höhlenassel schon mehrfach beobachten dürfen. Das ist eine Asselart, die lebt im Grundwasser und landet seltener mal in Oberflächengewässern in irgendeiner Form. Und ich habe sie einmal im Oberflächengewässer beobachtet und das war ein Bach im Sauerland, wo unter einer dicken Laubschicht einzelne Flohkrebse nach oben gekommen sind aus dem Grundwasser. Niphagus ist das die Gattung dann, die sind auch komplett augenlos. Das ist auch ganz spannend. Wir hatten ja schon mal einen augenlosen Organismus. Mhm. Und das gilt für diese Höhlenassel im Prinzip genauso. Und ja, diese Grundwasserorganismen, das ist eine Gruppe von Organismen, die grundsätzlich mittlerweile sehr stark gefährdet ist von ganz unterschiedlichen Faktoren. Und wir kriegen trotzdem relativ wenig mit von Grundwasser, obwohl ein sehr einheitliches Messnetz eigentlich da ist, unterschiedliche Dinge berichtet werden. Aber wenn man was davon hört, hört man meistens von der Verschmutzung von Grundwasser, von der Belastung von Grundwasser in einzelnen Regionen oder von der Absenkung. Das sind eigentlich die beiden Themen, die man da im Wesentlichen mitbekommt. Und das sind also enorme Wassermengen eigentlich, die nicht nur für uns wichtig sind, sondern die eigentlich für total viele Organismen und Lebewesen wichtig sind und die ganze Landschaften eigentlich auch prägen. Und deswegen, ja, irgendwo für mich ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und,
sag mal, wie viele leben denn im Süßwasser? Du hast gesagt, 49 sind es insgesamt, die wir haben, Binnenasseln. Wie viele davon sind im Süßwasser? Weißt du das? Kannst du das so spontan sehen?
Nee, spontan sehen kann
ich
nicht.
Ich weiß es
nicht. Ich glaube, das sind, ich würde gerade mal irgendwie schätzen, 4 oder so oder 5. Also es sind total wenige. Wir haben auf jeden Fall
Ich kenne nur 2.
Genau, Asellus aquaticus. Und dann gibt es noch eine andere Proasellus, ne, die auch im Wasser lebt. Das heißt dann, wir sind aber Proasellus cavaticus. Es müsste noch ein bisschen mehr sein. Und das, was ich dann auch noch kenne, was aber noch nicht als etabliert gilt, glaube ich, ist Hiera istri, so eine kleine Assel. Ich glaube, die heißt Donauassel, die irgendwie in den Flüssen hier überall invasiv vorkommt. Es ist auf jeden Fall nur eine Handvoll Arten. Es ist relativ wenig. Die meisten Arten sind Landasseln. Und ja, bei den Asseln gibt es totale Unterschiede. Also die Asellus aquaticus, die klassische Wasserassel, die ich eben genannt habe, die ist so tolerant allen Sachen gegenüber. Die kommt mit allen möglichen Situationen klar, selbst mit geringsten Sauerstoffansprüchen. Wenn da irgendwo so viel Laub im Wasser landet, dass im Prinzip das Gewässer das kaum noch verarbeitet bekommt, man findet auf jeden Fall Wasserasseln mit da drin, die da irgendwie dran arbeiten. Und dann gibt's auf der anderen Seite eben diese hochgradig spezialisierten Arten, die eigentlich in einem Milieu leben, in Wasser leben und das Wasser durchdringt den Körper ja auch dauerhaft, die total sensibel sind. Und zu denen gehört diese Proasellus aquaticus, Proasellus cavaticus, genau, die Höhlenassel jetzt eben. Und ansonsten, das Aussehen bei der ist eigentlich erstmal unspektakulär, weil die ja eigentlich weiß und fast transparent fast transparent ist. Man kann quasi mit einem Durchlichtmikroskop durch die einzelnen Körperteile schon durchschauen. Und hat eben auch keine Augen, weil man das unter der Erde im Prinzip nicht mehr braucht.
Und ja, deswegen auch meistens die Tiere, die unter der Erde leben oder in der Höhle, auch oft einfach keine Pigmente haben, ne? Und deswegen weiß sind, ja.
Genau. Und bei den niederen Krebsen, wo die dann im Prinzip auch mit dazugehört, da haben wir noch so die Situation, dass, dass wir eigentlich nur zwei Ordnungen haben, die man da finden kann im Wasser bei uns, egal ob das jetzt Fließgewässer sind, ob das größere Binnengewässer sind oder irgendwie eine kleine Pfütze, die temporär gefüllt ist durch irgendwie Hochwasser oder sowas, da findet man die dann auch schon drin. Das sind zum einen die Asseln, die man daran erkennt, dass sie ja so gesehen gleichartige Beine haben, wenn man sich das anschaut. So ganz stimmt das auch nicht, weil die Beine in Richtung Kopf sind manchmal bei denen so ein bisschen angepasst. Aber man erkennt einfach vor allem ein Merkmal. Die sind dorsoventral abgeflacht, also so von oben nach unten, wie plattgedrückt so gesehen. Deswegen können sich auch ein paar von den Landasseln gut zusammenrollen, weil sich im Prinzip diese Rückenplatten dann gegeneinander rollen lassen. Da gibt es die Rollasseln, die man vielleicht irgendwie als Kind schon irgendwie kennengelernt hat oder sowas bei den ersten Entdeckungen vor der Haustür. Und die zweite Gruppe sind dann die Flohkrebse, die Amphipoden, die eigentlich sehr vielfältige Beine haben, wenn man das anschaut, und vom Körper her komplett anders zusammengeflacht sind, nämlich isolateral, kann man dann, glaube ich, sagen. So beide Seiten sind im Prinzip, also Asseln so, als ob man von oben flach draufhauen würde mit dem Hammer, und Flohkrebse so, als ob man von der Seite draufschlagen würde.
Das macht jetzt bitte nicht nach.
Genau, aber...
Das ist keine Handlungsaufforderung.
So ist es auf jeden Fall meines Erachtens verständlich, wenn man sich die Morphologie anschaut. Und deswegen, die Rote Liste gibt es auf jeden Fall beim Rote-Liste-Zentrum kostenlos als PDF im Download. Und vielleicht möchtet ihr da mal reinschauen.
Ich finde, das kann man grundsätzlich einfach mal empfehlen, oder? Ich habe jetzt die Tage für eine Recherche zum Thema Karpfen mal beim Rote-Liste-Zentrum vorbeigeschaut und sie mir die Liste der Fische angeguckt. Und ich muss sagen, also auch wenn es mir grundsätzlich schon auch bewusst ist, es ist dann doch wieder immer wieder ja sehr prägend, finde ich, wenn man sich das einfach mal, nehmt euch einfach mal 5 Minuten, geht zum Rote-Liste-Zentrum und sucht euch einfach mal eine Gruppe eures Herzens irgendwie aus und schaut einfach mal durch, wieso dieser Gefährdungsstatus für diese ganzen Arten ist. Und es ist, finde ich, zumindest jetzt für mich bei den Fischen, ich habe ein paar Fische erstmal googeln müssen, die habe ich noch nie in meinem Leben logischerweise gesehen, klar, weil sie schon ausgestorben sind. Und wenn man sich das einfach mal wirklich für eine Gruppe, die euch am Herzen liegt, durchgeht und sich das irgendwie mal anschaut, gefährdet, ausgestorben, es hat was mit mir gemacht. Das ist einfach mal einmal so schwarz auf weiß nochmal zu sehen, wie viel wir da eigentlich schon verloren haben und teilweise unwiederbringlich irgendwie verloren haben.
Total. Und ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gesehen hatte. Ich glaube in Österreich, da hatte ich mir irgendwas nochmal angeschaut und da war es so, da sind die Kategorien noch viel deutlicher geworden, weil die auch eben definiert haben, wann, also wie groß die prozentuale Wahrscheinlichkeit ist, bei einer Art, wenn sie in der Kategorie gefährdet ist, dass sie ausstirbt. Also das heißt, diese Da sieht man dann im Prinzip, ich glaube, das waren 5% bei einer Betrachtung von 100 Jahren, wenn eine Art gefährdet ist. Also das heißt, eine 5%ige Wahrscheinlichkeit hat eine gefährdete Art, dass sie in 100 Jahren ausstirbt. Und das ist natürlich wirklich schon enorm krass. Und das Ganze steigt natürlich bis hin zu den vom Aussterben bedrohten Arten. In der roten Liste Kategorie 1 bei uns. Und ja, das ist eigentlich auch so die Situation, wenn man sich anschaut, dass diese Kategorie im Prinzip zunimmt in vielen Bereichen, dann sieht man erst, wie nah das Ganze ist, also wie groß diese Probleme sind. Und ja, aber ich würde auch deine Empfehlung da folgen, absolut, sich einfach das mal anschauen. Es gibt die neuen roten Listen alle kostenlos zum Download, bei den alten ist das noch nicht so, da kann man aber dann online wenigstens die Kategorien durchlesen. Aber ich finde immer spannend, was Expertinnen dazu schreiben. Also weil ich auch das Gefühl habe, man kann ein bisschen immer was erfahren zu spannenden Arten. Also man kriegt schon immer mit ein paar Fotos, wie auch einzelne Arten leben. Und da gibt es eben rote Listen zu Reptilien, Amphibien, Säugetieren, zu den Binnenasseln. Die Heuschrecken hatte ich beim letzten Mal irgendwann vorgestellt. Und deswegen, genau, ist, glaube ich, immer spannend, da mal reinzugucken. Und das, was sie auch schön machen übrigens, ist, es gibt sehr regelmäßig Artikel über positive Nachrichten. Und zwar über zum Beispiel verschollen gedachte Arten, die wiedergefunden worden sind, oder super seltene Arten, die sich ausbreiten. Und das finde ich auch total spannend, findet man auch beim Rote Liste Zentrum auf der Homepage. Da gab es beim letzten Mal zum Beispiel einen Ameisenlöwen, der gar nicht so wie andere Ameisenlöwen im Sand lebt. Also Ameisenjungfern, die so Netzflügler, die sehen ein bisschen libellenartig aus. Und die Larven davon werden als Ameisenlöwen bezeichnet. Sondern eine Art lebt in hohlen Bäumen, im feinen Mulm von hohlen Bäumen. Und die habe ich bisher einmal am Licht gehabt, wusste aber nicht, wie diese Art lebt. Und solche Lebensweisen mal zu sehen, das finde ich total spannend. Und das erfährt man da auf jeden Fall auch. Genau.
Toll. Ja, also schaut mal vorbei.
So sieht das aus. Du hattest eben noch ein anderes Thema angeteasert und das war noch sehr spannend. Und zwar, wie das mit den einzelnen Qualifikationen aussieht und Positionen, die man dann besetzen kann. Was bedeutet eine Professur in Deutschland? Was bedeutet sie vielleicht irgendwo anders auf dem Planeten, wenn man sich das anguckt? Magst du das Thema einmal öffnen?
Huhu, wo fangen wir da an? Also, vielleicht mal ganz grundsätzlich damit, dass also es gibt in Deutschland mittlerweile drei verschiedene Arten von Professoren. Und zwar ein W1, W2 und W3 Professorin. Und grundsätzlich ist es so, dass damit ein bisschen die Verantwortung steigt. Also W3-Professuren sind oft ProfessorInnen, die zum Beispiel InstitutsleiterInnen sind, also eben noch mehr Führungsverantwortung haben als eine W2-Professur, die in der Regel eben ja eine eigene Arbeitsgruppe hat, aber eben kein komplettes Institut zum Beispiel leitet, mit verschiedenen W2-ProfessorInnen dann zum Beispiel. Also ein W3 hat oft auch noch Führungsverantwortung für verschiedene andere ProfessorInnen. Genau. Also und dann gibt es noch die W1 und das ist so ein bisschen auch eine Neuerung in den letzten Jahren in Deutschland gewesen, dass diese W1-Professur aufgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie lange es die jetzt irgendwie gibt, aber lass mich lügen, 10, 15 Jahre sowas, also so allzu lange gibt es die noch nicht. Es ist so ein bisschen eingeführt worden, um dem Nachwuchsmangel irgendwie ein bisschen entgegenzuwirken und vor allem eben auch um jungen WissenschaftlerInnen Perspektiven zu geben. Und zwar ist grundsätzlich der Gedanke, dass eine W1-Professur im Gegensatz zu den W2- und W3-Professuren nicht auf Lebenszeit vergeben wird. Also W3- und W2-Professuren sind auf Lebenszeit dann im Endeffekt verbeamtet beim Land, in dem sie eben arbeiten. Und eine W1 ist oft für oder ist eigentlich für junge WissenschaftlerInnen gedacht, damit sie dann mal für sind meistens 6 Jahre, die sie dann befristet angestellt sind, zeigen können im Endeffekt, dass sie den Job eines Professors hinkriegen und dass sie da ein bisschen Erfahrung sammeln, zum Beispiel in Lehre, wie man Vorlesungen vorbereitet und solche Dinge. Und dann gibt es eben einige Universitäten, ich glaube, das können Universitäten selbst entscheiden, die so eine W1-Professur zum Beispiel als Tenure-Track ausschreiben. Das heißt, Tenure-Track, das ist dann aus dem Amerikanischen sich so ein bisschen abgeschaut, da ist das nämlich gang und gäbe, dass ProfessorInnen auf so eine Art W1 quasi anfangen und dann eben nach zum Beispiel diesen 6 Jahren Qualifikation evaluiert werden. Haben sie einen guten Job gemacht, ja oder nein? Wenn sie das getan haben, dann wird ihnen eine W2 zum Beispiel angeboten. Also dann sind sie quasi auf Lebenszeit verbeamtet und haben ihre Professur eben auf Lebenszeit dann. Das ist in Deutschland leider nicht immer der Fall, dass diese W1-Professoren mit einer Tenure-Track-Option, also mit der Option auf Evaluierung und danach Verbeamtung auf Lebenszeit, ausgeschrieben werden. Ich glaube, dass es in meiner Generation der WissenschaftlerInnen immer unattraktiver wird, solche Stellen anzunehmen. Es gab in den letzten Jahren einige, die dann noch nicht besetzt worden sind, weil einfach die Kandidatinnen gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Wir machen hier nicht so für 6 Jahre wirklich, wirklich harte Arbeit, weil ich kann das jetzt aus eigener Erfahrung irgendwie sagen, so dieses erste Jahr ist echt Halleluja. Es bringt mich echt an meine Grenzen, sich das alles so irgendwie aufzubauen, die ganze Lehre irgendwie sich erstmal irgendwie zusammenzustellen, sich da reinzufuchsen, die eigene Arbeitsgruppe, die eigene Forschung ins Laufen zu bringen. Und das soll man dann irgendwie tun mit dem Wissen, dass es in 6 Jahren schon wieder vorbei ist. Also ich finde, man hätte es zumindest als Wissenschaftler irgendwie verdient, ja, dann evaluiert zu werden nach 6 Jahren und so zu schauen, okay, hat er einen guten Job gemacht? Ja, dann warum behalten wir sie nicht, ne? Sondern warum müssen wir es neu ausschreiben und dem nächsten wieder für 6 Jahre eine Chance geben? So wird das dann ja ganz gerne verkauft. Genau, in Deutschland ist es dann oft so, zumindest bei den W2 und W3, dass dieses Professor dann eben auch Teil des Namens oder der Anrede eben wird, also Frau Professor, Herr Professor, und dann auf der Doktortitel nicht mehr genannt wird. Theoretisch müsste man wahrscheinlich dann sagen, und gerade in Deutschland gibt es auch immer noch einige, die gerne mit angesprochen werden, Professor Doktor.
Genau, da müssen wir nochmal einen Schritt, glaube ich, zurückgehen. Was heißt überhaupt Professur, ne? Was muss man vorher machen? Das wäre gerade, glaube ich, noch spannend, weil ja. Das ist, glaube ich, auch unterschiedlich manchmal, ne? Also das heißt,
also in der, also du musst einen Doktortitel haben.
Ja.
Das ist, also ohne den geht's nicht. Das heißt, du musst promoviert sein und dafür musst du, jetzt mittlerweile gibt es kein Diplom mehr, ne? Also du musst, klassisch ist es, du machst einen Bachelorabschluss, du machst einen Masterabschluss, du promovierst, hast dann deinen Doktortitel, der in Deutschland ja auch Teil des Namens ist, das ist in anderen Ländern anders, also den könnte ich mir theoretisch in meinem Personalausweis eintragen lassen, Dr. Jana Isanta Navarro könnte dann da stehen, tut es nicht, weil ich zu geizig war, meinen Personalausweis nur deswegen erneuern zu lassen und die Gebühr dafür zu bezahlen. Genau, aber das ist theoretisch Teil des Namens in Deutschland. In anderen Ländern ist das nicht der Fall. Genau, also du brauchst einen Doktortitel. Und dann ist es in Deutschland so, dass man muss im Endeffekt Berufserfahrung sammeln. Wenn du an der Universität nachher Professor werden möchtest, dann musst du als Postdoc unterwegs gewesen sein. Das heißt, ist diese Phase zwischen Promotion, also Doktortitel und einer Professur bekommen. Man kann das so ein bisschen wie Wanderjahre vielleicht irgendwie vergleichen, dass man zu unterschiedlichen anderen ProfessorInnen in unterschiedlichen Ländern geht und eben mit denen arbeitet und Projekte bearbeitet und einfach Erfahrungen sammelt. Und dann ist es in Deutschland oft immer noch so, ist es aber auch so ein bisschen am Abfallen, dass man habilitiert sein muss. Das ist im Endeffekt dann nochmal so eine Qualifikation, in der man zeigt, dass man eigenständig Wissenschaft macht, und zwar unabhängig von den vorherigen BetreuerInnen. Und auch Lehre quasi machen kann. Und dann erhält man eben die Lehrbefähigung für verschiedene Themen, für Zoologie, für Ökologie, für Evolution, was weiß ich. Eben je nachdem, was man da eben so für Fachrichtungen dann bearbeitet hat. Und wenn man dann habilitiert ist, das kann man sich in Deutschland dann auch wieder vor den Namen noch schreiben, zumindest in der Anrede dann irgendwie ganz gerne, dann könnte man sich auf Professuren bewerben. Es ist aber mittlerweile auch oft so, dass beim Einstellungsverfahren die besondere Lehrbefähigung, heißt das, glaube ich, festgestellt werden kann. Das heißt, auch wenn man nicht habilitiert ist, hat man die Chance, so eine Professur zu bekommen. Also das ist mittlerweile so ein bisschen optional, aber man braucht auf jeden Fall einen Doktortitel. Genau. Der Exkurs dazu. So, also, die Professuren gibt es in Deutschland. Dann ist es so, dass es im Ausland und da sind sich das Ausland, also Deutschland macht da oft irgendwie so ein bisschen seine eigene Nummer. Das Ausland ist sich da oft irgendwie so ein bisschen einiger, was die Bezeichnung irgendwie auch angeht. In Dänemark ist es jetzt so, und das ist das gleiche in den USA oder auch in den Niederlanden, dass es keine W2 und keine W3-Professuren gibt, sondern es gibt nur, die nennen das Assistant Also Assistenzprofessoren, assoziierte Professoren und dann volle Professoren. Und das ist auch genauso, wie es in den USA oder in Kanada zum Beispiel ist, Australien, Neuseeland. Ich glaube, es gibt wirklich viele, viele Länder, die das so machen. Das heißt, du kannst, in meinem Fall, ich bin Assistenzprofessorin. Das heißt, das ist quasi die niedrigste Stufe. Das sind in der Regel jüngere Leute. Und die haben dann ähnlich wie bei einer W1-Professur in Deutschland eben auch so eine Art Qualifikationsphase. Das heißt, ich habe in meinem Fall zwar schon einen entfristeten Arbeitsvertrag, muss aber auch innerhalb von 3 bis 6 Jahren, nachdem ich angefangen habe, nach einer Begutachtung fragen. Und dann wird eben evaluiert, okay, wie hat sie sich geschlagen? Und wenn ich mich gut geschlagen habe, dann werde ich quasi befördert zu einem assoziierten Professor. Das heißt aber, also man ist aber trotzdem schon die ganze Zeit über Professor, weil es eben einfach eine Berufsbezeichnung ist. Das ist natürlich ähnlich wie in Deutschland, das ist im Endeffekt eine Berufsbezeichnung. Das ist kein akademischer Grad wie ein Doktortitel, den man als Teil seines Namens hat, sondern im Endeffekt zeigt es eine Berufsbezeichnung an. Und dann gibt es nach dem Assoziierten eben den vollen Professor, und das wird man im Ausland in der Regel nur in den letzten 10, 15 Jahren seiner Karriere, weil das eben dann nochmal so diese Auszeichnung ist für besondere Leistungen, und das schafft man eben einfach in der Regel nicht, wenn man ja relativ zeitnah, sondern eben erst zeitnah zur Rente quasi. Genau, was da jetzt einfach dann noch spannend ist, um das einfach vielleicht so ein bisschen zu verdeutlichen, was heißt das irgendwie, ne? Also Professor sein ist quasi eine Berufsbezeichnung. Man könnte sich das ähnlich vielleicht vorstellen wie beim Arzt. Da ist es ja auch oft so, dass man, ne, Assistenzärzte, man Oberärzte, das ist aber auch ein Assistenzarzt ist ein Arzt. Und auch ein Assistenzprofessor ist ein Professor. Es ist eben nur ein Indikator dafür, wie viel Erfahrung hat dieser Professor, wie viel Erfahrung hat dieser Arzt. Aber es ändert nichts an dem Beruf, den man ausübt. In meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel auch so, dass ich die gleichen Verantwortungen habe wie ein assoziierter Professor oder ein voller Professor. Also zum Beispiel vom Lehrumfang, den ich machen muss. Genau. Ja, das so als kleiner Einblick. Das heißt, wenn man es nach deutschem... Ja, also im Ausland duzen sich eh alle, ja. Es ist dann, niemand spricht mich mit Frau Professor, Doktor, was weiß ich was an. Im Ausland bin ich eben einfach Jana. Selbst an Universitäten ist das so. In Deutschland ist es ja dann auch eher so, dass man dann darauf pocht, mit den Titeln angesprochen zu werden. Und theoretisch müsste es dann Professor, Doktor heißen, ja.
Genau, und da haben wir auch schon sofort mit geklärt. Ich glaube, ganz viele, vor allem auch Studierende, sind sich immer unsicher, was man denn in eine E-Mail dann reinschreibt als Ansprache. Immer auf jeden Fall die Qualifikationen hintereinander auflisten und auf jeden Fall, wenn der Doktortitel dabei ist oder 2 Doktortitel, dann die mit auflisten. Wenn es eine höfliche Ansprache ist und man die Person nicht kennt, ist man damit immer auf der richtigen Seite, ja, und immer richtig absolut unterwegs. Und genau, das ist eine Sache, da habe ich damals im Studium mitbekommen, dass total viele sehr unsicher sind bei einer E-Mail oder irgendwas anderes. Was schreibe ich da jetzt rein?
War ich auch.
So. Und genau, einfach immer alles auflisten, auch wenn es...
Ja, genau. Absolut. Ja. Also bei der ersten Kontaktaufnahme immer. Und ich würde einfach so als Tipp einfach mal mitgeben, schaut mal darauf, wie der Mensch, den ihr da geschrieben habt, der Person, selbst unterschreibt. Also wie endet der seine E-Mail? Ja? Wenn da einfach nur, wenn man von mir eine E-Mail zurückbekommt, wo mein kompletter Name steht, dann ist es in der Regel klug, mich auch weiterhin formal anzusprechen. Wenn ich einfach nur mit Jana unterschreibe, dann ist das im Endeffekt eine indirekte Einladung, auch einfach mit Jana zurückzuantworten. Und das ist in der Regel bei allen anderen Kolleginnen auch so. Also schaut einfach mal darauf, wie die unterschreiben. Und wenn dann da irgendwie Nikolas steht, dann schreibt einfach mit Nikolas zurück und nicht wieder mit Herr Professor Doktor.
Jo, sehr gut. Aber dann haben wir das auch geklärt. Und sehr spannend auf jeden Fall der Einblick, weil ich glaube, das ist oftmals nicht ganz klar. Und ich wusste auch tatsächlich nicht, bezogen auf Dänemark, was die Assistenzprofessur genau bedeutet, die du da hast. Und das war für mich jetzt auch auf jeden Fall spannend, das mal zu hören.
Ja, genau. Ich glaube, da macht das Ausland oft einfach teilweise einen bisschen besseren Job als Deutschland. Also es gibt ja auch diese Bewegung Ich bin Hanna. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna ist ja seit ein paar Jahren einfach auch, gehen vor allem junge WissenschaftlerInnen irgendwie auf die Straße quasi und sagen, hey, diese prekären Arbeitssituationen, die wir haben, die machen wir nicht mit. Weil es ist eben einfach so, eine W2 oder eine W3-Professur, die bekommst du nicht mit Anfang 30, so wie ich die jetzt irgendwie habe in Dänemark, sondern eben erst, wenn du vielleicht 40 plus bist. Und was machst du denn dann? Ja, du hast eben einfach Gesetze, die das teilweise in Deutschland sogar verhindern, dass du befristete Stellen an Universitäten haben darfst. Das heißt, du musst ins Ausland gehen, dann kannst du wieder zurückkommen. Es wird einfach unfassbar viel von jungen Leuten da erwartet, dass die über teilweise, wann bist du promoviert? Ich war 29... Ja, ich war 29, so. Das heißt, du wirst dann für irgendwie über 10 Jahre ständig umziehen, um irgendwann mit Anfang 40, Mitte 40, wenn du Glück hast, eine Professur zu bekommen. Und das ist einfach etwas, was angeprangert wird unter anderem unter diesem Hashtag Ich bin Hanna, und da einfach ganz klar der Aufruf an die Politik ist, hey, wenn ihr junge WissenschaftlerInnen halten wollt, dann muss sich das ändern. Da macht Dänemark, ähnlich wie viele andere europäische Länder und aber vor allem auch die USA und Kanada, die machen das eben einfach anders. Und die sagen, hey, wir haben diesen Assistenzprofessor quasi geschaffen, und wenn du dich gut schlägst, dann wirst du eben weiter befördert. Und du hast eben damit die Möglichkeit, früh gute junge Leute an Universitäten zu binden und den Leuten eben auch einfach eine Perspektive zu geben. Und es ist interessant, das kann ich ja vielleicht verraten, ein Kollege von mir, auch ein Deutscher, und ich sind vor 2 Jahren, waren wir beide gelistet für eine Juniorprofessur in Deutschland. Ich verrate jetzt natürlich nicht, an welcher Uni das war. Und es war so, dass ich, also das ist dann immer so, dass so ein Ranking erstellt wird zwischen erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. So, dann geht dieses Angebot der Professur erstmal raus an den ersten Platz. Das war ich in dem Fall, und ich habe es abgelehnt. Ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, weil das war eine Professur, eine W1-Professur, ohne die Option darauf, danach evaluiert zu werden und zu sagen, okay, du hast dich gut geschlagen, du darfst bleiben. So, dann ging es zurück, und dann haben sie es an Nummer 2 geschickt. Das ist mein Kollege, den ich ganz gut kenne. Und auch er hat gesagt, nein, danke, das mache ich nicht, ohne Option bleiben zu dürfen. Unterm Strich haben sie die Stelle nie besetzt. Uns hat's gefreut. Das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt in Dänemark bin und mein Kollege auch in Dänemark gelandet ist. Wir waren beide zu dem Zeitpunkt in den USA.
Ja.
Und wir sitzen jetzt beide in Dänemark auf unseren sehr bequemen Assistenzprofessuren, wo wir, wenn wir jetzt uns nicht total doof anstellen, also das, der Fachbereich, in dem ich da bin, in Kopenhagen, der hat eine 100%ige Tenure-Rate. Das heißt, im Endeffekt, wenn du so eine Stelle hast wie ich, kannst du, wenn du dich jetzt nicht total doof anstellst, für den Rest deines Lebens da bleiben. Und bei meinem Kollegen ist das ähnlich. Ne? Der hat eine ähnliche Stelle. Und wir sitzen jetzt beide da irgendwie in Dänemark und sagen, ja, natürlich würde ich vielleicht auch gerne in meinem Heimatland arbeiten, und ich bin stolz darauf, Deutsche zu sein, aber diese Arbeitsbedingungen, die es da in der Wissenschaft einfach gibt, führen dazu, dass immer mehr deutsche WissenschaftlerInnen, junge deutsche WissenschaftlerInnen, die diesen Quatsch einfach nicht mit sich machen lassen, eben ins nahe europäische Ausland gehen und sich das ganz bequem jetzt einfach erstmal anschauen und sich denken, nö, das nicht mit uns.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch ziemlich bezeichnend so dafür. Also ich fand das ganz spannend. Ich habe diese Ich bin Hanna Initiative eigentlich auch von Beginn an von einer der MitinitiatorInnen, also bei Amrei Bar, irgendwie verfolgt. Ich glaube, von Tag 3 an oder so, wo das dann in Social Media losging, und fand das immer sehr spannend. Und ja, bis heute hat sich da im Prinzip ja nicht viel geändert, weil ich glaube auch das Bewusstsein, das ist nach wie vor eigentlich in der akademischen Blase geblieben. Also ich glaube, das Problem ist so, dass in der akademischen Blase tun sich so 2 Lager auf. Die einen, die deutlich informierter sind als noch vor ein paar Jahren, die jetzt alle Bescheid wissen, und es wird auch deutlich mehr klar gemacht, diese Bedingungen können sehr schnell prekär enden. Das ist schwierig, und vor allem finde ich das so schwierig, weil es halt nicht nur weil im Prinzip das Ganze mit eben sich profilieren verbunden ist. Also das heißt, automatisch dieser Job bedeutet, man muss im Prinzip sich profilieren, man muss in Teilen sich kompetitiv verhalten. Und man hat natürlich auch automatisch ein gewisses Konkurrenzdenken mit in dieser Struktur drin. Und das macht das insgesamt für mich auch zu einem ziemlich schwierigen Konstrukt, was wir da haben, weil es natürlich irgendwo schade ist. Also ich finde es schön, und vor allem auch schön, dass du einfach eine Stelle da gefunden hast irgendwie in Dänemark. Ne? So, das ist halt auch das ist ja trotzdem auch was sehr Schönes, dass man eben sieht, es gibt auch gute Stellen in der Wissenschaft und man landet vielleicht auch an Orten, wo man vor ein paar Jahren noch nicht drüber nachgedacht hat oder so. Was natürlich irgendwie auch interessant sein kann. Aber diese Sicherheit zu haben, dass jetzt wirklich man sich einfach mal ein paar Jahre dann irgendwann keine Gedanken mehr machen muss und kann einfach vernünftig arbeiten und einen guten Job machen und ist da zufrieden mit und kann sich auf alle Lebensbedingungen vor Ort einstellen, irgendwie kann Partnerschaften eingehen, wenn man da Interesse dran hat und so. Das sind alles so Sachen, wo ich irgendwie denke, das ist schon viel wert einfach, wenn man das irgendwie hat. Und ja, deswegen ja, eine gute Sache, dass man da mehr Bewusstsein bekommt, glaube ich. Und ja, für die Jüngeren, die da die Karriere im Auge haben, auf jeden Fall nicht verzagen und ja, motiviert bleiben, weil letztlich...
Ab ins Ausland wagen.
Genau. Nicht verzagen, ab ins Ausland wagen. Es ist, ja, es ist teilweise ja wirklich einfach so. Also ich meine, gut, es wird ja auch vielfach gewünscht, dass man eben internationale Erfahrungen sammelt. Also,
du musst.
Genau. Und das
also das kann
ist,
ich eigentlich ja, jedem nur an die Hand geben. Das ist, muss ich ehrlicherweise schon auch für mich zugeben. Mir war es schon bewusst, also ich habe mich dann ja relativ bewusst auch dafür entschieden, weiterzumachen nach der Promotion mit der Wissenschaft. Und mir war bewusst, dass ich ins Ausland muss. Das habe ich dann ja auch getan. Aber was das eigentlich bedeutet, einmal umzuziehen ins Ausland, okay, dass das dann auch noch mitten in Corona war und auf einem anderen Kontinent und so, das lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Aber dass es danach dann nochmal in ein anderes Land ging und ich jetzt schon wieder in das nächste Land umgezogen bin, was das mit einem macht, das kann man, glaube ich, nicht unbedingt einschätzen, wenn man da nach der Promotion sich da bewusst oder unbewusst für entscheidet. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man das, also es ist eigentlich unumgänglich. Du kommst damit heute nicht durch, zu sagen, ich habe in Deutschland, selbst wenn ich an unterschiedlichen Unis gewesen bin, Bachelor, Master, Doktor gemacht und jetzt bleibe ich in Deutschland und finde dann auch noch eine Professur. Es ist nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich, dass das, ja, dass das noch funktioniert.
Ja.
Man muss ins Ausland. Seid euch dessen bewusst, wenn ihr das machen wollt, dann wird Ausland dazu gehören.
Ja, aber vielleicht, was waren denn, wenn wir da noch sind, noch zwei, drei Aspekte, die für dich so positiv waren an diesen Auslandserfahrungen, dass die mir vielleicht auch hätten gut getan, sowas mal mitzubekommen. Weil natürlich irgendwie Arbeit, die so über so ein paar Barrieren hinweg irgendwie und auch über Menschen in unterschiedlichen kulturellen Konstrukten, unterschiedliche Gesellschaften so. Was sind so die absoluten Highlights für dich gewesen von Erfahrungen her?
Also zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, ich möchte einfach, das ist mir, wird mir immer bewusster auch, je länger ich auch nicht mehr in Deutschland irgendwie wohne und lebe, wie dankbar wir eigentlich sein sollten. Also das ist eine meiner größten Lehrerfahrungen eigentlich gewesen, wie dankbar ich dafür bin, einen deutschen Pass zu haben. Gerade nachdem ich in einem Land gelebt habe, wo es sowas wie Krankenversicherung eigentlich gar nicht gibt, soziale Absicherung einfach gar nicht gibt. Und es macht mich manchmal wirklich, wirklich traurig. Ja, es läuft nicht alles perfekt in Deutschland, ja, um Gottes Willen nicht. Aber wir leben, also ich alle nicht mehr, aber ihr, die das jetzt vielleicht hört, oder vor allem du, Thomas, ja, ihr lebt einfach in einem Land, wir haben... Ich bin stolz darauf, Deutsche zu sein. Und wir leben, haben da einfach ein Land, was eigentlich echt toll ist, was so viel richtig macht im Vergleich zu anderen Ländern. Und es ist so viel wert, diesen Pass zu haben, seine Meinung frei äußern zu dürfen, diese ganzen sozialen Absicherungen zu haben. Also ich war selten so dankbar dafür oder überhaupt dieses Dankbarkeitsgefühl überhaupt zu verspüren, einen deutschen Pass zu haben und die Option zu haben, immer in dieses Land zurückkommen zu dürfen und zu können, wo ich sicher bin, wo ich frei sein kann, als in der Zeit, wo ich im Ausland in den USA, sagen wir es jetzt einfach mal, ja, in den USA gelebt habe, weil es da eben einfach Lebensumstände sind, die nicht besonders sicher sind. Die nicht besonders sicher sind, sondern eben viel vom persönlichen Glück teilweise auch einfach irgendwie abhängig sind. Also das mal das Erste. Seid dankbar darauf, dass ihr einen deutschen Pass habt und dass ihr in einem Land leben könnt, dürft, in das ihr einfach so geboren wurdet. Ich meine, da haben wir nichts zu beigetragen. Es ist einfach nur Glück. Man hat im Endeffekt Lotterie gewonnen, ne, indem man in Deutschland geboren ist und diesen deutschen Pass bekommen hat. Und das andere ist schon auch, neben dieser Dankbarkeit für die eigene Staatsangehörigkeit, trotzdem auch einfach dieses Interesse und diese ja, für andere Kulturen einfach zu haben und das Verständnis da irgendwie für zu haben. Also es hilft mir schon auch heute in meinem Job total, weil ich eben einfach in anderen Kulturen gelebt habe und mich dann da teilweise auch einfach, also einfach anderes Verständnis für die Art der Kommunikation zum Beispiel aufbringen kann. Weil es ist einfach so, dass man, das merkt man dann auch erst mal irgendwie weg ist, wie, was so typisch deutsch irgendwie ist und was nur in Deutschland funktioniert, was nur Deutsche irgendwie verstehen und was vielleicht nur Dänen verstehen, was nur Schweden verstehen, was nur Kanadier verstehen. You name it, ja. Also es ist irgendwie, ja, man lernt einfach ein ganz anderes Verständnis für Kulturen kennen und das hilft einfach auch im Umgang mit KollegInnen danach aus anderen Kulturen, wenn man eben weiß, gewisse Dinge, die sagen oder tun, nehmen wir einfach anders auf, weil wir einfach unterschiedlich kulturell geprägt sind. Und so dieses Bewusstsein für unterschiedliche kulturelle Prägungen zu haben, das finde ich ist total, total wertvoll. Und wenn man dann weg ist, lernt man manchmal auch erst gewisse Dinge zu schätzen. Angefangen vom Essen in Deutschland über andere Dinge. Also es gibt eine Liste von Dingen, die ich aufzählen könnte, die ich einfach auch wirklich vermisse.
Waren das Sachen, die hast du die hier auch schon wahrgenommen oder kam das erst, als du unterwegs warst? Okay.
Es kam erst, als ich weg war. Also ich wohne jetzt ja seit 4 Jahren im Endeffekt nicht mehr in Deutschland. Ja. Und es ist jedes Mal, wenn ich dann zu Hause bin oder nach Deutschland komme, was jetzt ja für mich wieder eher möglich ist. Also ich wohne ja relativ nah dran. Ich meine, ich bin in 4 Stunden in Hamburg, wahrscheinlich in 2-3 Stunden eigentlich an der deutsch-indischen Grenze. Immer wenn ich in Deutschland bin, gibt es eine lange Shoppingliste. Also ich jetzt die Tage, ich war vor 2 Wochen in Deutschland und da war dann auch mein Auto, der Fußraum hinten war voll mit bestimmten Chipsmarke und süßem Popcorn. Leute, süßes Popcorn ist ein deutsches Ding, ja. Das gibt's im Ausland nicht. Es ist, süßes Popcorn musste mitfahren, auf jeden Fall. Es gibt so viele Dinge, die ich gerade beim Essen dann einfach auch irgendwie vermisse. Ja. Ja. Spaghetti-Eis. Ganz hoch oben auf meiner Liste.
Spaghetti-Eis ist auch wirklich gut, ne? Das muss man wirklich sagen. Ja. Schon lange, lange nicht gegessen. Absolut. Vielen Dank dir auf jeden Fall für die Einblicke. Und ich traue immer noch ein bisschen hinterher, aber ihr habt es nicht mitbekommen. Aber als ich jetzt krank war, haben wir es verpasst, uns zu sehen und live vor Ort gemeinsam eine Folge aufnehmen zu können. Und das war mit einer der Aspekte, der mir am meisten geschmerzt hatte. Das hätte mich sehr gefreut, aber die nächste Gelegenheit kommt mit Sicherheit.
Ja, wir waren 2 Stunden voneinander entfernt, so nah passiert es nicht so schnell nochmal, aber wir werden das schon nochmal hinkriegen, so eine Live-Podcast-Aufnahme. Das
ich denke
können wir
auch.
Uns ja mal vornehmen.
Sehr gut. Dann euch vielen Dank wieder fürs Reinhören. Das hat uns bisher immer sehr gefreut. Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Feedback zur Folge, über Kommentare, die ihr uns da lasst in Social Media, über einzelne Nachrichten dazu. Und ich fand das bisher immer alles sehr schön, davon zu lesen. Und ihr könnt uns da natürlich auch supporten, findet uns unter unseren Profilen, die wir in den Shownotes verlinken. Und wir freuen uns auch über eine Bewertung des Podcasts. Und ansonsten freue ich mich jetzt eigentlich schon auf die nächste Folge in 14 Tagen.
Ich mich auch. Und ja, vielen Dank fürs Reinhören.
Dir einen schönen Abend auf jeden Fall.
Danke dir auch, Thomas.
Ciao.
Ciao.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.